Ja, liebe Geschwister, für sein Lob stehen wir auf, den Retter dieser Welt. Letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, was für Wege man gehen kann und welche Wege dann insbesondere auch die Frauen gegangen sind, als sie an das Grab gingen. Heute wollen wir mit einer neuen Reihe anfangen, nämlich der Reihe Aufbrechen. Jetzt ist es ja endgültig soweit, Corona ist wirklich beendet, also die letzten Maskenpflichten haben aufgehört. Wir brauchen gar keine mehr irgendwo zu tragen. Man könnte sagen, alles ist wie früher, aber wenn wir uns mal umschauen, irgendwie ist alles anders geworden. Auch wir als Gemeinde haben uns sehr verändert. Wir haben gesagt, in der letzten Gemeindeleitungsklausur müssen wir nicht nur einfach gucken, wie es weitergeht, sondern wir müssen im Grunde wieder neu überlegen, wer sind wir als Gemeinde und wo wollen wir hin, wie wollen wir gehen, in welchen Weg wollen wir laufen. Ich möchte mit uns jetzt mehrere Bereiche in den thematisch April und Mai anschauen, wo wir uns mit Aufbrechen beschäftigen. Auch ein paar grundsätzliche Fragen. Heute aber erstmal zwei Bereiche, in denen aufzubrechen ist. Aufbrechen in Arbeit und Ressourcen. Die Frage heute lautet, wie können wir in unseren Lebensbereichen die Liebe Gottes widerspiegeln? Ganz konkret, wie kann ich das in der Arbeit, in der Schule, im Studium, auch zu Hause, im Homeoffice oder vielleicht sogar, wenn ich ein Pflegefall bin, die Liebe Gottes widerspiegeln? Hey, wie kann an den Orten, wo ich bin, die Liebe Gottes einziehen? Geistliches Leben ist doch nicht nur auf den Sonntag oder die Andachtszeiten zu Hause beschränkt, sondern soll doch wesentlich weiter reichen. Wie kann an den Orten, wo ich bin, die Herrlichkeit Gottes einziehen? Ich hatte längere Zeit in einer Halle gearbeitet. Das war so eine, ich weiß gar nicht, was es genau war, ich glaube so eine alte Fliegerhalle oder irgendwas so im Braunschweig. Da ist so ein Gebiet, wo Wald ist. Das war noch aus Kriegszeiten. Und da gab es halt Hallen drin, damit die Flieger die nicht sehen konnten. Früher, als ich da war, war das eine einfache Lagerhalle. Da wurden, ich glaube, das waren leere Konservendosen für Feldschlösschen, die dann irgendwann befüllt haben. Allerdings haben die zum Teil so viel Staub angesetzt. Ich weiß gar nicht, ob die jemals benutzt wurden. Jedenfalls waren da so ein paar Aushilfen. Ich war auch eine davon und ein paar Leute, die da fest angestellt haben. Und wir haben eigentlich ganz dumme Sachen gemacht. Wir haben für Commodore, das war so ein Computerhersteller damals, haben wir die englischen Netzteile rausgetan und deutsche Netzteile rein, damit man sie auf dem deutschen Markt verkaufen konnte und deutsches Handbuch rein und solche Sachen. Ne? Die kamen dann von Übersee und alles, was wir getan haben, war aufschneiden und so. Da gab es einige Leute, die gesagt haben, hey, ich arbeite, um zu leben. Wann ist endlich das Wochenende, da ich dann so wieder richtig aufleben kann? Darauf hingefiebert. Und so war dann schon am Montag das Thema, wann ist endlich Wochenende? Kann man sich ja vorstellen, eigentlich ist es total stupide und langweilig, da einen Karton nach dem anderen aufzuschneiden und diese Teile rauszunehmen. Wir waren dann so, haben uns paar Paletten aufgestapelt, waren nicht mal besonders warm in der Halle, weil die gingen gar nicht warm. Wir hatten so ein paar Heizlüfter hinter uns stehen und dann einer drauf, ne? Der nächste hat aufgeschnitten, übernächste die Teile raus, der nächste wieder rein und so zugeklebt, alles okay. Und dann wieder aufgestapelt auf die Palette, eine nach der anderen. Wann ist Wochenende? Dann lebe ich endlich. Auch in der Schule habe ich es erlebt, dass da einige Mitschüler waren, die gesagt haben, wann ist endlich Wochenende? Und dann haben sich so die Kante gegeben, dass sie nichts mehr wussten und am Montag dann halbwegs wieder zur Schule kommen konnten. Die Frage ist doch, aber arbeite ich, um zu leben oder lebe ich, um zu arbeiten? Wisst ihr, wenn das Leben erst nach der Arbeit beginnt, wenn die Arbeit zu Ende ist, dann müssten aber eigentlich Arbeitslose die lebenslustigsten Menschen dieser Welt sein. Die fröhlichsten und denen es richtig gut geht, weil sie sagen, hey, ich muss ja gar nicht arbeiten, ich habe das ja schon hinter mir, bei mir ist ja schon alles okay. Okay, man könnte sagen, nee, das stimmt nicht, weil denen das Geld fehlt. Aber dann können wir ja den Gedanken mal umdrehen. Wenn man genug Geld hat, dann kann man sich ja auch zur Ruhe setzen. Ich habe euch mal einen Mann mitgebracht hier, Bernard Arnault. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das soll zurzeit ein Franzose, belgische Staatsbürgerschaft hat er beantragt. Das soll zurzeit der reichste Mann der Welt sein. Er hat ein Imperium voller Luxusmarken. Seit 1985 ist er zum Beispiel Mehrheitseigner bei Dior. Louis Vuitton hat er seit 1989 und so weiter. Sein Vermögen soll gerade 220,43 Milliarden Euro machen. Und damit ist er sogar der reichste Mensch auf diesem Planeten. Wenn man nur arbeitet, um zu leben, müsste der doch längst aufgehört haben. Aber von dem weiß ich, der arbeitet heute noch immer und steht seinen Firmen vor und überlegt, was er daraus macht. Oder wer es bis vor kurzem war, Elon Musk war auch reichster Mensch, ne? Tesla, SpaceX gehören dem. Ich habe heute, war es heute oder gestern, erst in den Nachrichten gelesen, dass der wieder eine neue Firma gegründet hat. Erst war er gegen KI und jetzt hat er eine eigene KI-Firma gegründet. Also der könnte auch längst Schluss machen. Ich meine, der hat 170,72 Milliarden Euro. Verdient übrigens auf seinem Vorstandsposten bei Tesla nur 2.812 Euro im Monat. Alle Industriemechaniker, Dachdecker oder Industriekaufleute müssten unendlich reich sein, weil die als Einstiegsgehalt ungefähr dasselbe Gehalt haben. So hat es die Gehaltstabelle verraten, die ich im Internet gefunden habe. Also wer 2.812 Euro im Monat verdient, müsste eigentlich auf 170,72 Milliarden Euro in ein paar Jahren kommen können, wenn das so wäre. Spaß beiseite, Elon Musk, zweitreichster Mensch der Erde, ihr wisst es alle, der arbeitet auch. Wenn man sich das, also man kann überlegen, ob seine Arbeit jetzt gut ist oder nicht, ne? Er hat ja jetzt Twitter zum Beispiel gekauft und solche Sachen, aber der setzt sich auch nicht zur Ruhe und sagt, ich lebe, wenn ich genug Geld habe. Leute, die richtig viel Geld haben und sich eigentlich zur Ruhe setzen können, die wissen selber, wer nur von den Millionen oder hier von den Milliarden lebt, der wird unglücklich. Die wollen was tun, die wollen was machen. Und selbst wenn es völlig egal ist, ich meine, hallo, mit 170 Milliarden, da müsste ich mir keine Gedanken drüber machen, ob ich morgen noch was zu essen bekomme und ob ich meine Miete bezahlen kann. Das ist alles geklärt. Der könnte Feierabend machen, aber macht er nicht. Selbst Leute wie Bill Gates, der aus dem Vorstand von Microsoft schon länger ausgeschieden ist und auch dort gar nichts mehr aktiv macht in der Firma, die er eigentlich aufgebaut hat, arbeitet jetzt als Philanthrop mit seiner Foundation und dann auch mit mehreren Startups, um den Klimawandel zu bekämpfen und arbeitet auf der Stelle. Also der hat sich Arbeit gesucht, ne? Auch wenn die gar nicht so viel Geld einbringt jetzt, sondern ganz im Gegenteil, eher ihm Geld kostet, sagt er, ich will arbeiten. Konkret, wenn erst das Leben anfängt, wenn man mit dem Arbeiten aufhört, müssten die meisten von uns sagen, wir verschenken unser Leben. Denn selbst viele Rentner, die ich kenne, suchen sich dann noch eine Arbeit. Also es geht nicht darum, dass sie dann in irgendeiner Firma unbedingt Geld verdienen, aber suchen sich etwas, wo sie sagen, hey, da arbeite ich jetzt mit, manche schreiben ein Buch oder helfen Menschen auf verschiedensten Ebenen, aber gibt alle möglichen Bereiche, wo auch dort was getan wird. Leben ist eben immer, egal ob ich arbeite, wenn ich frei bin oder ob ich schlafe. Also, so viel erstmal allgemein zur Arbeit. Jetzt schauen wir es uns theologisch an, denn dort heißt es in 1. Mose 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Der Garten sollte bebaut werden. Wisst ihr, was das heißt? Dort sollte gearbeitet werden. Das war das Paradies, über das ich hier gerade berichte. Da waren paradiesische Zustände. Und was hat Gott gesagt? Arbeite, tut da was, bebaut den Garten. Also die Arbeit gehört zu unserem Leben dazu. Das war noch vor dem Sündenfall, bevor irgendwas Schlechtes in dieser Welt war. Vor allen anderen war dieser Auftrag und gehörte dazu. Arbeit ist nicht der Sündenfall, sondern Arbeit im perfekten Umfeld ist eigentlich, wenn man sich das anschaut, paradiesisch. Der Unterschied ist, nach dem Sündenfall, da heißt es, und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Kraut von dem Felde essen. Mühsal, Dornen und Disteln, das ist der Teil, der eben nicht mehr die paradiesische Arbeit ausmacht. Aber eigentlich ist die Arbeit der Teil, der zu unserem Leben dazugehört, der eigentlich für uns als Menschen grundlegend ist. Die Zustände haben sich hier geändert in dieser Situation, aber die Arbeit als solche bleibt. Arbeit ist ein Auftrag Gottes an die Menschen. Wir haben selbst im Paradies kein Schlaraffenland, wo die Leute einfach nur in den Bäumen liegen und die gebratenen Tauben ihnen in den Mund fliegen. Nein, Arbeit gehört dazu. Bonhoeffer hat dazu gesagt, dass Arbeit im Grunde ein Mandat ist, also eine Beauftragung an den Menschen. Gott beauftragt uns zu arbeiten. Das ist kein notwendiges Übel, um den Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern das ist eine Folge des Seins als Menschen auf dieser Erde. Arbeit ist unser Auftrag. Übrigens, in der Bibel steht dann weiter hinten, 2. Mose 34, gar nicht so weit, sozusagen unter den Gesetzen, die Mose dem Volk gibt. Diese Variante lese ich euch jetzt vor. Vorher hat es Gott schon mal direkt gesagt, ziemlich am Anfang, da heißt es in 2. Mose 34, 21, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, auch in der Zeit des Pflügens und des Erntens. Interessant ist dieser Text in zwei Richtungen. Erstmal sagt er, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. ruhen. Da steht nichts von einer 35-Stunden-Woche, nichts von einer 5-Tage-Woche. Wer in der Natur arbeitet, der weiß, dass man dort kaum frei hat, wie es hier damals war. Es sei euch gegönnt, wenn der Arbeitgeber weniger zulässt, aber lasst uns die Zeit nutzen, die wir haben. Andersrum gilt dabei, der 7. Tag ist der Ruhetag, den sollte man sich auch nehmen. Und hier wird es nämlich besonders interessant, deshalb habe ich auch gerade diesen Text genommen, da steht, auch in der Zeit des Pflügens und des Erntens. Das war für die Bauern die Hochzeit, also da, wo am meisten anfangen, wo sie am meisten tun mussten und gesagt haben, hey, ich kann mir eigentlich den Tag nicht freisagen, sagt Gott. Und hier in diesem Fall Mose, als er ihnen das dann gibt von Gott her. Auch in dieser Zeit, wo ihr denkt, es geht nicht, nehmt euch diesen Tag frei. Auch wenn Saison ist, wenn Überstunden purzeln, wenn man nicht weiß, wo einem der Kopf gerade steht oder man gerade so gut im Flow drin ist, dass die Arbeit nur so rutscht, nimm dir den 7. Tag frei. Der Ruhetag gilt trotzdem. Für die Bibel ist die Arbeit ziemlich wichtig, das heißt es dann auch in 2. Thessalonicher 3 umgekehrt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Punkt. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Hier macht Paulus Klartext, wer nicht arbeiten will, er soll auch kein Brot kriegen, soll auch nicht von den anderen verlangen, da was abzukriegen. Gilt auch für die Sozialsysteme letzten Endes. Allerdings sollten wir hier genau hinschauen, da steht, wer nicht arbeiten will. Wer nicht kann, da ist die Situation nochmal anders. Es kann physische Gründe haben, es kann psychische Gründe haben. Bis dahin, dass auch das Umfeld vielleicht nicht stimmt, weil keine Arbeit gerade da ist. Da muss man aber genau prüfen, ob das so stimmt oder ob das nur mein Wunsch ist, dass keine Arbeit für mich da ist. Darüber sagt dieser Text an dieser Stelle nichts. Ganz im Gegenteil, wir wissen von anderen Stellen, dass denen, die dann unterstützt werden soll und geholfen werden soll, die das nicht haben. Es gibt Menschen, die können eben nicht arbeiten und müssen dann erst heil werden, damit sie arbeiten können. Wer nicht heil ist, der kann nicht arbeiten. Aber Gott will uns heil machen und gibt uns deshalb den Auftrag auch zu schauen, und das gilt dann auch auf der anderen Seite für die Arbeitgeber, wie wir Arbeit für jeden finden können. Denn das ist dieser erste Punkt der Predigt. Arbeit ist ein Auftrag von Gott. Er möchte gerne, dass wir arbeiten und uns eben betätigen. Der zweite Punkt ist eine Grundeinstellung von Christen. Und zwar ist der Gedanke, wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir letzten Endes nicht für Menschen, für deinen Chef, deine Firma oder sonst irgendwen, sondern wir arbeiten für Gott. In Kolosser 3 heißt es, ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn, nicht mit dem Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in der Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut vom Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Ich habe extra im Vers 22 hier mit dazu genommen, da steht Sklaven drin. Also die unterste Dienstkategorie, die es überhaupt gibt. Und wir haben andere Bibelstellen, da redet der Paulus davon, selbst wenn ihr wunderliche Herren habt, dient ihnen. Also auch dem bösen Chefs. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht diesem Chef. Selbst wenn der Chef noch so blöde ist und noch so schlecht sein mag, tut eure Arbeit als Arbeit für den Herrn. Hier ist eine Grundeinstellung eben am Beispiel der Sklaven zu sehen. Und aus der Bibel wissen wir, dass sie die Sklaven eigentlich nicht so mochte als Kategorie von Arbeitnehmern. Wir haben die Begebenheit eines entlaufenen Sklaven, wo dann die Bibel sogar deutlich sagt, hey, nimm diesen Sklaven als Bruder auf. Also die Bibel steht nicht hinter dieser Struktur der Sklaverei, aber sie hat nun keinen Umsturz zu ihrer Zeit, hat Jesus dort durchgeführt in diese Richtung, weil er sagt, die Liebe arbeitet auf einer anderen Ebene und tut das. Die Grundeinstellung, die hier zu tragen kommt, ist, für Christen, alles, was ihr tut, tut dem Herrn und nicht eben den Menschen. Und damit ist nicht die Arbeit in der Gemeinde gemeint, wo man sagt, okay, wenn wir hier vorne singen, wenn ich hier predige, dann ist das für den Herrn und ich tue da was für den Herrn. Sondern da geht es um meinen Alltag. Da geht es darum, wenn ich gerade nicht so offen für den Herrn irgendetwas tue, sondern vielleicht einen Chef habe, der mir gesagt hat, du musst da jetzt dieses Loch buddeln oder dieses Netzteil aus dem Computer rausnehmen oder diese Sachen da ausliefern oder sonst irgendetwas. Dann tut das als für den Herrn. Es ist nicht, dass die Arbeit Montag bis Freitag oder bis Samstag stattfindet und dann am Sonntag für den Herrn ist. Jeder Tag, alles sollte für den Herrn sein. Übrigens, interessant ist dabei, wenn ich mir anschaue, dass Jesus mein Chef ist, dann kann ich mich auch meinem irdischen Chef unterordnen. Wenn Jesus der Chef ist, dann weiß ich, hier in der Welt kann ich mich auch schlechten Chefs unterordnen. Weil eigentlich habe ich ja einen anderen Chef, Jesus Christus. Und deshalb muss ich auch nicht darum kämpfen, besser als mein Chef zu sein, sondern weil Jesus über mir steht, kann ich dann auch menschliche Chefs aushalten. Und denk nicht, hier rede ich nur als Pastor, der das Leben nie kennengelernt hat und solche Sachen, sondern ich weiß auch, wie schlechte Chefs sein können, wenn man sie hat und einen da gängeln. Aber die Bibel sagt, wir sollen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Sein Wesen, sein Licht in diese Welt bringen, auch an den Arbeitsplatz. Und deshalb schaue ich drauf, dass ich meinen Herrn als Chef habe. Was bedeutet das nun konkret? Ich habe euch ein paar Punkte mitgebracht, die ich euch dazu an die Hand geben möchte. 5 Punkte sind das. Aufrichtig und ehrlich, treuer Arbeiter, Beter für die Arbeit, Achtung vor dem anderen und sei bereit, vom Glauben zu reden. Aufrichtig und ehrlich. Als Christ gehört es für uns, absolut aufrichtig und ehrlich zu sein. Ich habe mal jemanden getauft, der hatte ein größeres Handelsvolumen mit Volkswagen gehabt. Der war ein Zulieferer dafür. Mehrere Millionen Euro hat er da Aufträge herangezogen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Die haben Kabel verkauft und wenn, weiß gar nicht, wie genau ich das jetzt hier erzählen darf, nicht, dass da firmeninterner ausgeplaudert werden. Um es kurz zu machen, das werden dann immer gleich große Volumina. Wenn der für einen Golf einen Kabel verkauft hat und sich da um 1 Euro verkalkuliert hat, dann kann das bedeuten, dass das mal eben 500.000 Euro werden pro Jahr, die er sich verkalkuliert hat. Also da machen schon die kleinen Beträge nachher den Kuchen ganz schön fett an der Sache. Und deshalb ist das ein hartes Geschäft. Da sind einige rausgegangen aus dem Geschäft, rausgedrängt worden, weil die zu billig angeboten haben. Und wenn dann das nachher nicht hinhaut, dann hat man eben eine Firma da plötzlich 5 Millionen Euro Verlust im Jahr, wenn das Kabel halt deutlich zu günstig war und in der Produktion nachher teurer wird als das, was VW mit denen ausgehandelt hat. War eine spannende Geschichte. Und mir hat er erzählt, in seiner Firma galt deshalb, bloß nicht zugeben, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist an der Stelle. Und deshalb haben die gelogen, bis sich die Balken bogen, um nur nicht zuzugeben, dass da irgendwo ein Fehler war bei denen auf der Seite, sondern man alles irgendwie VW oder anderen zuschieben konnte, damit nicht die ganzen Beträge einmal. Und da hat er gesagt, in der Seelsorge ging es dann darum, hey, wie soll ich damit umgehen? Jetzt bin ich Christ geworden und ich will nicht lügen. Und er hat darüber gebetet und hat dann gesagt, ich werde es ausprobieren. Ich werde das jetzt machen, ich werde nicht mehr lügen. Obwohl das gegen unsere Firmenphilosophie schon fast ist. Gut, er war da im mittleren Management, da konnte er sich dann sowas vielleicht sogar erlauben an der Stelle. Er hat es gemacht und wisst ihr was? Seine Erfahrung war, VW hat viel lieber mit dem verhandelt und hat gesagt, hey, wir wollen aber diesen Mann haben. Und der hat dann plötzlich die großen Aufträge rangekriegt, weil der denen ehrlich gesagt hat, Leute, das und das können wir und das können wir nicht, das ist gerade schiefgelaufen. Da haben die gesagt, bei dir wissen wir wenigstens, wo wir dran sind. Plötzlich hat das Lügen, was eigentlich für die Firma immer als, das ist gut, wenn wir das machen, hat er gemerkt, das ist total schädlich. Und sein Bereich hat dann die Aufträge gewachsen, während sie bei anderen gesunken sind, weil er eben der Ehrliche war an der Stelle. Leute, es ist nicht, wenn man sich nach Jesus richtet, immer, dass alles gleich den Bach runtergeht, sondern ganz im Gegenteil, das kann nach vorne kommen. Wie ist das aufrichtig und ehrlich? Wie ist das mit Papier und Arbeitsmaterialien? Darf ich mitnehmen oder darf ich nicht mitnehmen? Ressourcen nutzen, sowas alles. Da wird es ja dann auch spannend, was okay ist und was nicht. Bin ich da aufrichtig und ehrlich? Treuer Arbeiter. Treue zeigt sich nicht während der eigentlichen Arbeit, sondern zeigt sich am besten beim Wechsel. Wenn wir den Arbeitgeber wechseln, und das kann sehr wohl vorkommen, wenn das Klima nicht stimmt, wenn die Arbeit falsch ist, die ich dort tue, dass sie nicht zu mir passt. Treue wird falsch verstanden, wenn das bedeutet, man muss unbedingt bis zum bitteren Ende bei jedem Arbeitgeber bleiben. Aber die Frage ist, wenn ich wechsle, wie gehe ich damit um? Gebe ich meinem Chef Gelegenheit, auch dazu Stellung zu nehmen, sich auch darum zu kümmern, andere mit mir einzuarbeiten und solche Sachen? Wie gehe ich damit einfach um? Hier beim Wechsel zeigt sich gerade diese Visitenkarte als Christ. Der dritte Punkt, bete für die Arbeit. Es geht nicht darum, dass man vor den anderen steht und sagt, hey, ich bete jetzt für dich. Wenn Fragen dazu kommen, wenn das Gespräch darauf kommt, dann natürlich, in Notzeiten kann man für andere auch beten und das dann auch offen machen. Aber wichtig ist, dass wir als Beter treu beten, in der Stille für unseren Betrieb, für unsere Arbeit, für unsere Mitarbeiter, dass wir sie in der Stille einfach immer wieder und wieder zu Gott bringen. Bete für deine Arbeit, bete für deinen Betrieb. Der vierte Punkt, Achtung vor den anderen. Wisst ihr, jeder hat sofort 8 Punkte, weshalb der andere blöde ist und weshalb der eigentlich nicht der geeignete ist und man selber besser ist. Aber der Trick ist doch, was sind die 2 Punkte, wo der andere gut ist, wo der andere besser ist? Lasst uns darauf achten, was die 2 Punkte sind, die Gott in den anderen hineingelegt hat, weshalb er vielleicht auch gerade gut ist. Wenn du darauf achtest, wird dich das nach vorne bringen. Über kritische Punkte reden doch eh schon alle im Betrieb. Und deshalb auch Vorsicht bei Mobbing. Achtung vor Kollegen heißt auch, mit den anderen Kollegen nicht einzustimmen, wenn jemand gemobbt wird. Übrigens, wer beim Mobbing schweigt, mobbt auch mit. Aber wer diese ersten Punkte beachtet, die ich hier gebracht habe, der hat auch das Standing dann, über solche Sachen zu sprechen. Und so der letzte Punkt, sei bereit, vom Glauben zu reden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du Flyer verteilst. Dafür wirst du nicht bezahlt, dass du den Leuten unseren Gemeindebrief allen auf den Schreibtisch legst, die deine Kollegen sind. Aber wenn du danach gefragt wirst, was bei dir los ist, und ich hoffe doch, dass die Menschen merken von dir, dass du Christ bist, weil du dich eben auch anders verhältst, dann musst du keine Ausflüche machen in irgendetwas Humanistisches, sondern rede von deinem Glauben. Sei klar und ehrlich. Wenn sie dich fragen, wo du da Sonntag hingehst, dann sei auch bereit, darüber zu antworten. Gib von deinem Glauben ein ehrliches Zeugnis. Und deshalb könnte eine gute Hausaufgabe sein, wenn du dir überlegst, was ist eigentlich der zweite Satz, den ich dort sage? Wie sage ich das einem nichtchristlichen Arbeitskollegen, was mir Gott bedeutet? Warum ich da zum Gottesdienst gehe? Und den Satz solltest du dir nicht erst in der Situation überlegen, sondern schon mal vorher überlegen, wenn du zu Hause bist in deiner stillen Zeit, was sage ich einem nicht religiösen Menschen, damit er versteht, was ich hier tue und empfinde. Übrigens, auch wenn wir Arbeitgeber sind, können wir viele dieser Punkte eins zu eins übernehmen. Und Arbeitgeber bedeutet nicht erst, wenn du Chef in einer Firma bist und dort Untergebene hast und Personal anstellen kannst. Etliche von uns sind Arbeitgeber, weil sie alleine schon eine Haushaltshilfe zu Hause haben. Vielleicht, weil sie einen Pfleger haben, der regelmäßig bei ihnen vorbeikommt. Selbst wenn dieser Pfleger von der Krankenkasse bezahlt wird und der Pflegedienst der direkte Vorgesetzte ist und sozusagen die Personalverantwortung hat, bist du ja derjenige, der ihm sagt, was bei dir gerade getan werden muss und worauf geachtet werden muss. Und wenn man das konkret weiterdenkt, dann ist man sogar im Restaurant schon Arbeitgeber, wenn man dort eine Bestellung aufgibt. Oder beim Kassierer an der Kasse, wenn man dort sich bezahlen lässt für einige Sekunden, ist man dort dann Arbeitgeber. Aspekte, die diese Punkte erweitern, sind dann bei aufrichtig und ehrlich, dass ich mit meinen Mitarbeitern kommuniziere. Von einem Chef gehört, der nur gesagt hat zu seinen Leuten, hey, nimm den Spaten, grab hier ein Loch. Die Leute, die hatten keinen Bock für den zu arbeiten, weil sie gesagt haben, was tue ich denn hier? Wenn er ihnen genauer gesagt hätte, was da gebaut wird, worum es da eigentlich geht, dann hätte das wesentlich besser funktioniert. Der treue Arbeiter. Für einen Chef bedeutet das, dass man für das Arbeitsumfeld sorgt. Da gibt es so eine salutogenesische Grundregel. Das heißt, es gibt drei Aspekte. Einmal die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Das Gefühl der Verstehbarkeit eben bedeutet für einen Arbeitgeber, die Arbeiter müssen verstehen, um welche Aufgabe es hier gerade geht. Dann die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können. Da geht es um das Gefühl der Handhabbarkeit und Bewältbarkeit. Die Arbeiter müssen auch die Möglichkeit haben, den Auftrag zu erfüllen und auch die Mittel dazu haben. Und der dritte Punkt ist das Gefühl, die Überzeugung, das eigene Leben, das Gefühl von Bedeutsamkeit, der Sinnhaftigkeit des Lebens. Der Auftrag muss sinnvoll sein, auch für die Mitarbeiter, dass sie verstehen, was sie da tun sollen. Wenn das alles zutrifft, kann Arbeit sogar gesund machen. Wisst ihr, es gibt so Arbeiten, da kommt man in den Flow. Wisst ihr, was der Flow ist? Da fängt man an zu arbeiten und merkt gar nicht, wie plötzlich die Zeit verrinnt. Und da entstehen dann auch am leichtesten die Überstunden, weil man einfach die Arbeit fertig machen möchte und fertig kriegen möchte und eben in so einem Flow drin ist, gar nicht mehr so über die Arbeit nachdenken muss, sondern sie einfach aus einem herausfließt und es passiert einfach, was man macht. Das ist, wenn Arbeit spannend wird und gut wird. Das geht nicht immer, aber Ziel sollte es sein, dass Arbeit eben in diesem Sinne wirklich vorankommt. Und dann natürlich betet auch der Chef für seine Mitarbeiter. Und dann die Achtung vor den anderen. Als Christ hat er eben auch eine andere Einstellung dort. Er dient und wertschätzt seine Mitarbeiter. Natürlich arbeiten sie auch für ihn, arbeiten für mich, aber ich schätze sie auch wert. Und das sollte sich an verschiedenen Punkten niederschlagen, zum Beispiel auch im Lohn. Der fünfte Punkt, sollte man vorsichtig sein, reden über den Glauben. Gerade als Chef hat man da ja verschiedene Chancen und da sollte man nicht seine Machtposition missbrauchen. Aber ab und an kann man sehr wohl vom Glauben erzählen. Ich weiß es von einem Professor, der seinen Studenten regelmäßig vor Weihnachten da eine kleine Geschichte erzählt hat, wo er ihnen in ihrer Logik im Rahmen der Vorlesung erklärt hat, dass manche Wunder vielleicht tatsächlich passiert sein können. Und dass sie einfach dafür offen sein sollten, wenn sie an die Weihnachtsgeschichte denken, dass es manches auf dieser Erde gibt, wo die Physik keine Erklärung für hat und die Biologie keine Erklärung für hat. Oder von einem anderen, dass er bei Festakten gelegentlich Gedanken aus der Bibel einfach einfließen hat lassen, wenn es um ethische Grundsätze oder so etwas ging, um zu signalisieren, hey, ich bin Christ und stehe auch dafür und mir ist das wichtig. Wer mehr wissen will, das hat er dann nicht gesagt, aber das implizierte dann seine Ansprache, dann kann ich auch dir gerne mehr erzählen. Vorsichtig, aber trotzdem eben genutzt die Sache. Wisst ihr, das sind verschiedene Punkte, wie man Glauben in die Arbeitswelt hineinbringen kann. Aufbrechen in Arbeit und Ressourcen ist heute das Thema. Ich habe euch da viele Aspekte gegeben. Nicht alle werden sich sofort und auf einmal erfüllen lassen, aber vielleicht einzelne. Zum Abschluss möchte ich dich daran erinnern, Arbeit ist ein ganz großes Thema. Wie man es hinbekommt, dass es nicht nur etwas ist, das mir das Leben ermöglicht, sondern wo ich als Christ leben kann. Aber eben nicht nur die Arbeit eine Ressource ist, sondern auch Geld, Zeit, Gaben sind Ressourcen. Und nun wird es spannend. Wie haushalte ich das Ganze, damit eben Gott verherrlicht wird? Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann reden wir davon, dass sie jetzt Gläubige sind. Aber wisst ihr, die wenigsten sagen mir bei der Taufe, ich glaube, damit ich in den Himmel komme. Jesus wollte auch nicht Gläubige haben, sondern er wollte Nachfolger haben. Gläubige sind diejenigen, die glauben, ja, da gibt es Jesus und der Glaube ist auch das, der uns selig macht, der uns in den Himmel führt. Aber die eigentliche interessantere Frage ist doch, wie wird man auch zum Nachfolger? Gläubige kommen in den Himmel, Nachfolger aber sind diejenigen, die die Welt verändern. Wenn die Jünger nur Gläubige gewesen wären, würden wir heute nicht hier sitzen. Aber weil sie Nachfolger von Jesus gewesen sind, haben sie weitererzählt von ihm und deshalb sitzen wir jetzt alle hier. Jesus wäre sonst vergessen, da alle tot sind. Aber Nachfolger haben eben neue Nachfolger hervorgebracht bis heute und haben die Welt verändert. Und deshalb möchte ich die Predigt heute mit einer Frage abschließen. Bist du ein Gläubiger oder bist du ein Nachfolger? Im Klartext bin ich Hörer des Wortes, höre ich das Ganze nur und ein Gläubiger des Wortes sage, ja, das ist wahr, da vertraue ich dem Herrn Jesus und alles ist gut und ich komme in den Himmel. Oder will ich jemand sein, der auch Täter des Wortes ist, das, was Jesus sagt, auch in seinem Leben anwendet, tut. Wer glaubt und getauft wird, so heißt es in der Bibel, wird gerettet werden. Aber wisst ihr, es gibt viele Gläubige, durch die diese Welt nicht gerettet wird. Die sind dann selber Gerettete, aber die Welt wird nicht durch sie gerettet. Ich habe mal gehört, dass man von Schwaben und Holländern sagt, sie müssten sich zweimal bekehren. Einmal zum Glauben mit der Seele und dann muss sich noch der Rest bei ihnen bekehren. Und so höre ich dann bei Ressourcen häufiger, hey, ich gebe Gott zum Beispiel 10% vom Einkommen, ist das nicht toll? Liebe Geschwister, was ist das für eine Einstellung? Denn eigentlich muss man auch sagen, alles gehört Gott. Allerdings gibt er mir nicht nur 90%, sondern er gibt mir 100% und setzt mich als Verwalter dafür ein. Und dann sage ich, okay, Herr, direkt in dein Werk gebe ich 10% davon. Und es kann dann auch mal sein, dass ich deutlich mehr oder weniger gebe, je nachdem, wie mir mein Herr das aufs Herz legt, was gerade zu verantworten ist. Oder ich höre das in den Stunden, hey, ich habe 10 Stunden diese Woche ehrenamtlich für den Herrn gearbeitet. Hast du die Predigt gehört? Es geht nicht um die 10 Stunden, die du ehrenamtlich für den Herrn arbeitest, sondern es geht darum, dass du dein Leben für den Herrn einsetzt, für ihn arbeitest. Schön, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, das ist eine ganz wichtige Sache und Gott möchte das auch, aber die Frage geht doch gar nicht darum, wie viele Stunden du hier einsetzt, sondern setzt du dein Leben für den Herrn ein. Und das bedeutet eben auch auf der Arbeit, in der Schule, an den anderen Stellen. Gib dich ganz. Eben nicht nur 10 oder 20%. Das ist dieser falsche Ansatz. Alle Zeit gehört dem Herrn. Alles ist auch ein Geschenk vom Herrn. Auch deine Begabungen sind ja von ihm. Und dann kann auch dabei natürlich rauskommen, dass dein Haus vielleicht nachher größer ist als das von mir oder von anderen in der Gemeinde, weil du eben deine Begabungen da gut eingesetzt hast. Und dann kann auch herauskommen, dass dein Auto mehr PS hat oder so etwas, weil du mehr verdienst, deine Funde auf dem Arbeitsmarkt besser eingesetzt hast und besser wirken. Aber das würde dann auch bedeuten, dass du mehr abgeben kannst als andere. Mir hat mal jemand gesagt, der viel verdiente, deutlich mehr als ich, der hat gesagt, irgendwer muss doch auch die großen Spenden machen können und das geben können. Hier geht es nicht um Prozente, hier geht es nicht um Geld, sondern hier geht es letzten Endes ums Leben. Gib ihm dein ganzes Leben. Und darum ist heute meine Einladung an dich, Nachfolger zu sein. Wenn du zum Gottesdienst kommst, Kirchgänger bist, dann ist das richtig und gut, aber es geht letzten Endes um mehr. Es geht darum, soll sich dein Leben zum Guten verändern, dass auch in deine Arbeit das Licht hineinkommt, das Licht Jesu, dass die Herrlichkeit Gottes in der Dunkelheit dieser Welt und in dein Umfeld kommt. Die Bibel sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Wenn wir das erst auf dem Sterbebett merken, dass unser ganzes Leben Gott gehören könnte, dann ist es dort reichlich spät, wenn wir erst dort sagen, Mensch, alles, was ich mitnehmen kann, ist nur noch mein Totenhemd. Eigentlich ist alles vorbei. Aber wenn du heute schon sagst, dann kannst du heute zu jemandem werden, der diese Welt verändert, der seine Familie ändert, der die Arbeit verändert, sein Umfeld verändert. Und wenn das um sich greift, wird sich auch diese Stadt verändern, das Land verändern, die Welt verändern. Das ist doch ein toller Gedanke. Wollen wir dahin? Und deshalb möchte ich dich jetzt einladen, aufzustehen, wenn du sagst, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Einfach aufzustehen und damit innerlich zu zeigen, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte nicht nur ein Gläubiger sein, sondern ich möchte jemand sein, der Jesus wirklich nachfolgt. Mit meinem Leben möchte ich ihm nachfolgen. Dann bitte ich dich aufzustehen und ich würde für dich beten. Vater im Himmel, du bist jemand, der uns wirklich zu 100% hineinruft in seine Gegenwart, in seine Nachfolge. Herr, dieses All-In, das kann Freude machen, dir alles zu geben. Und es macht auch Freude, denn dafür haben wir auch das alles empfangen. Und so bitte ich dich, zeige jedem Einzelnen ganz konkret, was es in seinem Leben bedeutet, in ihrem Leben bedeutet, wo noch etwas abzugeben ist, wo noch etwas dir zu öffnen ist, wo es noch an den 100% fehlt. Herr, und so bitte ich dich, dass du uns die Angst davor nimmst, Nachfolger zu sein. Die Angst davor, dass irgendetwas schieflaufen könnte. Und Herr, so bitten wir dich, hilf uns, dein Bote in dieser Welt zu sein. Eben einer, der den Unterschied macht, der Frieden in Konflikte hineinbringt, der Vergebung in Scham und Schuld hineinbringt. Herr, wir danken dir, dass du mit uns unterwegs bist. Amen. Amen.